Durch die Bibel. Eine Entdeckungsreise durch das Buch der Bücher von Dr. Vernon Mackey. Ins Deutsche übertragen von Steffen Brack und gesprochen von Kai-Uwe Wojczak.
Mit dem Buch des Predigers aus dem Alten Testament geht es in unserer Sendereihe Durch die Bibel weiter. Und diesmal sind es die Kapitel 7 und 8, die wir uns genauer anschauen wollen. Herzlich willkommen, schön, dass Sie mit dabei sind. Im Buch des Predigers haben wir uns bereits mit den ersten 6 Kapiteln ausführlich beschäftigt. Heute wollen wir uns die Kapitel 7 und 8 genauer ansehen. Der König Salomo, Autor des Predigerbuches, hat sorgfältig die verschiedensten Möglichkeiten untersucht, durch die Menschen Erfüllung und Freude in dieser Welt zu finden hoffen. Unter der Sonne, sagt Salomo, wenn er von unserem Leben in dieser Welt spricht. Salomo beschäftigte sich mit der Wissenschaft, mit dem Studium der Naturgesetze des Universums. Für Salomo leistet die Wissenschaft durchaus ihren Beitrag für unser Leben, doch wirklich erfüllen kann sie das Herz eines Menschen nicht, so sein Fazit. Salomo wandte sich der Philosophie und der Psychologie zu. Auch sie konnten sein Herz nicht erfüllen. Salomo genoss das Leben in vollen Zügen, verwirklichte gewaltige Projekte und trug mehr Hab und Gut zusammen als irgendjemand sonst. Bei all dem ging er bis an die Grenzen dessen, was Menschen möglich ist. Salomo prüfte die Möglichkeit des Fatalismus, also das Leben als unabänderliches Schicksal hinzunehmen. Er untersuchte das Leben aus der Sicht des Egoismus, dem ausschließlichen Leben für sich selbst. Salomo stellte die Religion auf den Prüfstand. Doch nichts von all dem stillt die Sehnsucht im Herzen der Menschen, auch nicht die Religion. Zu diesem Ergebnis gelangte Salomo. Schließlich blieb ihm noch der Reichtum. Salomo war einer der reichsten Menschen in dieser Welt. Doch er gelangte zu der ernüchternden Erkenntnis, auch der Reichtum ist nicht in der Lage, aus sich selbst heraus die Sehnsucht im Herzen eines Menschen zu stillen. Und nun untersucht Salomo noch eine letzte Möglichkeit, das Leben in dieser Welt zu gestalten, nämlich ein anständiges Leben zu führen, nach den guten Sitten der Allgemeinheit. Das ist die Anpassung an die gesellschaftliche Norm. Das ist das Leben nach dem Motto, tue Recht und scheue niemand. Mein Eindruck ist, dass sehr viele Menschen ihr Leben genau nach diesem Grundsatz ausrichten. Wer so lebt, versucht auf dem Weg des Lebens immer schön in der Mitte zu bleiben. Das sind die sogenannten anständigen Bürger. Viele von ihnen arbeiten in der Großstadt, wohnen in den Vororten, in einer ruhigen, gediegenen Nachbarschaft und versuchen Aufregungen weitestgehend zu vermeiden. Ihre Kinder besuchen die besten Schulen. Sie bewegen sich in den sogenannten besseren Kreisen. Und wenn überhaupt, dann besuchen sie ab und an einen Gottesdienst in der angesehensten Gemeinde der Umgebung. Das ist natürlich diejenige mit dem höchsten Kirchturm, dem lautesten Glockenläuten und dem hervorragend gebildeten Pastor mit Doktortitel, der alles weiß, was ein Mensch nur wissen kann. Nur die Bibel kennt er vielleicht nicht. Denn würde er die Bibel kennen und ihre Botschaft predigen, würde er seine Stelle verlieren. Das ist die Art, nach der anständige Bürger ihr Leben ausrichten. Sie merken, ich übertreibe natürlich, aber so ähnlich ist es doch, oder? Und genau diese Art, nach der anständige Bürger ihr Leben ausrichten, die beschreibt Salomo nun in den kommenden Kapiteln. Beginnen wir im 7. Kapitel des Predigerbuches mit Vers 1. Dort schreibt Salomo, ein guter Ruf ist besser als gute Salbe und der Tag des Todes besser als der Tag der Geburt. Das ist durchaus wahr. Es ist nichts Falsches an dieser Aussage. Ein guter Name und ein guter Ruf sind kostbarer als wertvolles Salböl. Doch schief wird alles, wenn Menschen ihr Leben vor allem nach dem einen ausrichten, nämlich was sagen die Nachbarn dazu? Es ist ja durchaus erfreulich für einen Menschen, wenn es Leute gibt, die über ihn sagen, er sei ein wunderbarer Nachbar. Niemals gäbe es Streit mit ihm. Nie diskutiere dieser Nachbar über Glaubensfragen oder Politik. Nie habe es bislang mit ihm irgendwelche Probleme gegeben. Nein, der anständige Nachbar lächelt einfach und geht seinen Weg immer schön in der Mitte auf der Straße des Lebens. Niemals weicht er von der Mitte nach rechts oder links ab. Dieser wohlanständige Nachbar ist ein unbescholtener Bürger, im ganzen Ort respektiert und anerkannt. Er gehört den verschiedenen Vereinen der Stadt an und hat gute Verbindungen zu allen möglichen Leuten. Ja, eines Tages wird auf seiner Beerdigung viel Gutes über ihn gesagt werden. Liebe Hörer, davon spricht Salomo hier meiner Meinung nach. Ein guter Ruf und eine lange Lobrede am Grab. Danach streben die wohlanständigen Menschen hier in dieser Welt. Doch wird das die Sehnsucht in ihren Herzen stillen können? Salomo fährt fort in Vers 2. Es ist besser, in ein Haus zu gehen, wo man trauert, als in ein Haus, wo man feiert. Denn da zeigt sich das Ende aller Menschen, und der Lebende nehme es zu Herzen. Alles im Leben eines wohlanständigen Menschen wirkt nach außen recht ehrbar. Das ist wie bei Leuten, die zu einem Vortrag gehen über das Thema Umweltverschmutzung. Sie tun nichts dagegen, aber sie sitzen, hören zu und diskutieren darüber sehr würdevoll. Und eine Woche später spricht jemand zu ihnen über die Probleme der Gesellschaft. Sie sitzen dabei und hören zu. Und erneut wird nichts dagegen getan. Danach gehen sie alle zur Beerdigung eines Vereinsbruders und hören dort viel Nettes, was über ihn gesagt wird. Doch niemand ist sonderlich getroffen vom Tod dieses Menschen. Keiner wird ihn allzu sehr vermissen. Genau so spielt sich das Leben in meinem Heimatort ab. Diese Art von Leben kann die Bedürfnisse und die Sehnsucht eines Menschen nicht stillen. Für mich wäre ein solches Leben nur ein oberflächliches Geschwafel. Ich bin froh, dass ich nicht so leben muss. Denn das ist nicht wirklich Leben. Salomo beschreibt im Buch des Predigers ja viele Möglichkeiten, sein Leben in dieser Welt zu verbringen. Doch von allen Möglichkeiten ist diese für mich die schlimmste. Und offen gesagt, ich kann jungen Menschen nicht vorwerfen, dass sie gegen diese Art von Gesellschaft rebellieren. Weiter mit Salomo, wir kommen zu Vers 3. Trauern ist besser als Lachen, denn durch Trauern wird das Herz gebessert. Viele Menschen setzen alles daran, Trauer und Leid zu verdrängen. Selbst auf unseren Friedhöfen wird mittlerweile einiges getan, um die Wirklichkeit des Todes zu überdecken. Mit Blumen, sanfter Musik und möglichst unbefangenen und netten Ansprachen bei der Trauerfeier. So gehen die meisten danach nach Hause und sagen, das war aber eine würdevolle Beerdigung. Und verdrängen die grausame Wirklichkeit des Todes so schnell wie möglich. Und das ist töricht. Das ist dumm, sagt Salomo. Und so schreibt er in Vers 4, das Herz der Weisen ist dort, wo man trauert, aber das Herz der Toren dort, wo man sich freut. Manche Menschen sind noch keine 50 Meter vom Friedhof entfernt, da erzählt der Erste auch schon einen Witz und alle amüsieren sich köstlich. So gehen viele Leute mit dem Tod um, sie verdrängen ihn. Einer ihrer Freunde ist gerade gestorben, doch es scheint diesen Menschen selbst jetzt nicht bewusst zu werden, dass auch sie selbst dem Tod entgegengehen. Wäre das jetzt nicht die beste Gelegenheit für sie, ernsthaft danach zu fragen, wohin sie nach dem Tod gehen? Bin ich mit Gott im Reinen? Bin ich mit Gott versöhnt oder trennt mich etwas von Gott? Diese Fragen sind vielen wohlanständigen Menschen nicht wichtig. Sie spenden für gute Zwecke und sind zum Beispiel im Roten Kreuz aktiv. Sie sind anständige Bürger, bestens eingebunden in die Gemeinschaft ihrer Vorstadt. Sie würden es nicht riskieren, ihren guten Ruf aufs Spiel zu setzen, um sich zu Jesus Christus zu bekennen. Niemals würden sie sich öffentlich für Jesus einsetzen, denn es könnte ja einem Nachbarn missfallen. Weiter mit den Versen 5 und 6. Es ist besser, das Schelten des Weisen zu hören, als den Gesang der Toren. Denn wie das Krachen der Dornen unter den Töpfen, so ist das Lachen der Toren. Auch das ist eitel. Die Bibelausgabe Hoffnung für alle übersetzt diese Verse so. Es ist wertvoller, auf die Zurechtweisung eines verständigen Menschen zu achten, als sich die Loblieder von Dummköpfen anzuhören. Denn das Schmeicheln eines Törichten ist so unbeständig wie ein Strohfeuer. Vermutlich geht es manchen von Ihnen wie mir. Eine Zurechtweisung höre ich nicht so gerne wie ein Lob. Doch Salomo erinnert uns daran, wenn ein Mensch, der durch den vertrauten Umgang mit Gott weise geworden ist, wenn er uns korrigiert, dann ist das wertvoller als die Lobhudelei durch einen törichten Menschen, der von Gottes Weisheit nichts versteht. Wegen des Zusammenhangs, in dem diese Verse im Predigerbuch stehen, gehe ich davon aus, dass es Salomo außerdem um Folgendes geht. Der wohlanständige Bürger, der sich bemüht, überall beliebt zu sein und keinen Anstoß zu erregen, dieser Mensch, der so viel Gutes und Nettes tut, sagt sich, warum soll ich nicht auf beides hören? Einerseits auf die Zurechtweisung durch einen weisen Menschen und andererseits genauso auf die schmeichelnden Lobgesänge törichter Menschen. Das Erstere mag besser sein, aber es ist doch einfacher, überall dazuzugehören und es sich mit niemandem zu verscherzen. Und diese Grundhaltung ist es, meiner Meinung nach, die den Rest des Kapitels bestimmt. Ich gehe nun direkt weiter zu Vers 9. Dort schreibt Salomo, »Sei nicht schnell, dich zu ärgern, denn Ärger ruht im Herzen des Toren.« Sicherlich ist das richtig, was Salomo sagt. Nur ein törichter Mensch braust leicht auf. Doch der wohlanständige Nachbar schließt daraus, ärgere dich über gar nichts, sei immer ein netter Zeitgenosse. Bleibe mit jedem Mitmenschen befreundet, denn das ist gut fürs Geschäft. Gehe stets den Weg des geringsten Widerstandes. Nur kein Missfallen erregen. Sei kein Extremist, bleibe immer kompromissbereit. Verbringe Zeit mit dem einen Freundeskreis, um dort beliebt zu sein, und verbringe den nächsten Abend in einem anderen Freundeskreis, damit du auch bei diesen Leuten beliebt bist. Der wohlanständige Bürger in diesem Kapitel ist jemand, der am Samstagabend so lebt, als ob es Gott nicht gäbe. Doch am Sonntagmorgen geht er zum Gottesdienst und gibt sich als Christ aus. Ein Mann, der an einem Samstagabend völlig betrunken war, traf mich am Sonntagmorgen und meinte zu mir, »Ich will, dass Sie eines wissen, ich bin Christ. Was denken Sie denn, was ich bin? Ein Gottloser, nur weil ich betrunken bin?« Nun, der Alkohol selbst machte ihn gewiss nicht zu einem Gottlosen, aber sein bedauernswerter Zustand zeigte, dass er ein Mensch war, der Gott nicht kannte und ohne Gott lebte. Ich werde jetzt mit Vers 11 fortfahren. Da heißt es, Weisheit ist gut mit einem Erbgut und hilft denen, die die Sonne sehen. Bei meiner Auslegung zum Buch der Sprüche habe ich schon einmal darauf hingewiesen, dass Jesus für die Menschen, die an ihn glauben, von Gott zur Weisheit gemacht wurde. Oh, wie sehr brauchen die wohlanständigen Menschen Jesus Christus. Denn auch für sie gilt, nur der Glaube an Jesus kann sie mit Gott versöhnen. Salomo fährt fort in Vers 12, »Denn wie Geld beschirmt, so beschirmt auch Weisheit. Aber die Weisheit erhält das Leben dem, der sie hat.« »Geld beschirmt«, sagt Salomo, »Geld bietet Schutz und Sicherheit. Und der stets bemühte Mensch, der so viel Gutes tut, will möglichst viel Geld haben. Doch Jesus Christus will er nicht.« Salomo schreibt hier in Vers 12, aber die Weisheit erhält das Leben dem, der sie hat. Mit Geld können sie kein Leben kaufen. Der medizinische Fortschritt kann ihr Leben vielleicht um ein paar Jahre verlängern, aber auch er ist nicht in der Lage, ihnen das ewige Leben zu geben. Nur die Weisheit, sagt Salomo, kann unser Leben erhalten. Und nur Jesus Christus, der von Gott für uns zur Weisheit gemacht wurde, ist in der Lage, uns das ewige Leben zu geben. Das ist das Leben in der Gemeinschaft mit Gott, das hier und heute beginnt und in alle Ewigkeit nicht aufhört. Jesus sagte einmal, »Meine Schafe hören meine Stimme, und ich kenne sie, und sie folgen mir. Und ich gebe ihnen das ewige Leben, und sie werden nimmermehr umkommen.« Und niemand wird sie aus meiner Hand reißen. Zurück zum Buch des Predigers Salomo, Kapitel 7. Da möchte ich jetzt noch auf Vers 21 eingehen. Salomo schreibt, »Nimm auch nicht zu Herzen alles, was man sagt, dass du nicht hören musst, wie dein Knecht dir flucht.« Seien Sie nicht beunruhigt, wenn jemand, der Sie gut kennt, behauptet, Sie seien ein Schwindler. Denn wenn sie ihr Leben lang immer schön in der Mitte der Straße bleiben, werden die Menschen ihnen letzten Endes Beifall klatschen. Doch für mich wäre das ein furchtbares Leben, sich stets nur zu bemühen, ein wohlanständiger Nachbar zu sein. Das ist doch kein Leben für einen lebendigen Menschen. Und doch, so mein Eindruck, leben viele Menschen so. Am Samstagabend lassen sie sich gehen und leben so, als ob es Gott nicht gäbe. Doch sonntags morgens besuchen sie einen Gottesdienst, zumindest an den großen christlichen Feiertagen. Was für eine Heuchelei! Ich kenne eine Gruppe von jungen Leuten, die diese Art von Heuchelei einfach nicht mehr ertragen konnten. Sie haben sich zusammengetan und sind von zu Hause weggezogen. Ich bekam die Gelegenheit, ihnen die gute Nachricht von Jesus Christus zu erklären. Und eine ganze Reihe von ihnen kam zum Glauben an Jesus Christus. Davor hatten sie schon alles Mögliche im Leben ausprobiert. Doch weshalb fanden sie Jesus nicht zu Hause, wo ihre Eltern doch Mitglieder einer christlichen Gemeinde waren? Nun, die jungen Leute erkannten, dass etwas Grundlegendes fehlte, zu Hause und in ihren christlichen Gemeinden. Sie sahen die Heuchelei und die Leere im Leben ihrer wohlanständigen Eltern und von deren Bekannten. Ich glaube, es ist einfacher, einen Atheisten mit dem Evangelium von Jesus zu erreichen, als einen heuchelnden Gottesdienstbesucher. Der Gottlose reagiert vielleicht, wenn er zum ersten Mal die gute Nachricht von Jesus Christus hört. Aber der Gottesdienstbesucher, der sich als Christ ausgibt, hat das Evangelium immer und immer wieder gehört. Und nun ist er so abgestumpft, dass er die Botschaft von Jesus gar nicht mehr richtig hören kann. Was für eine Tragödie. Auch im folgenden Kapitel des Predigerbuches, im Kapitel 8, geht es um die wohlanständigen Menschen, die weder heiß noch kalt sind. Lauwarm sind sie, stets bemüht, sich nicht eindeutig festlegen zu müssen oder klar für eine Sache einzustehen. Diese netten Nachbarn meinen, sie lebten nach der goldenen Regel. Damit ist ein Vers aus der Bergpredigt gemeint. Da sagt Jesus: Alles nun, was ihr wollt, dass euch die Leute tun sollen, das tut ihnen auch. Das ist das Gesetz und die Propheten. Doch in Wirklichkeit haben diese Menschen keine Vorstellung davon, worum es in diesem Vers geht und was er voraussetzt. Salomo schreibt in Kapitel 8 des Predigerbuches, in Vers 1, »Wer ist wie der Weise und wer versteht etwas zu deuten? Die Weisheit der Menschen erleuchtet sein Angesicht.« Aber ein freches Angesicht wird gehasst. In der Elberfelder Bibel lautet der Vers 1 so: Wer ist wie der Weise und wer versteht die Deutung der Dinge? Die Weisheit des Menschen lässt sein Gesicht leuchten und die Härte seines Gesichts verändert sich. Salomo beschreibt ja im Predigerbuch die Grenzen des Menschen, Gottes Tun und seine Weisheit zu erfassen. Kein Mensch ist in der Lage, alles zu erklären oder zu erkennen. Und davon spricht Salomo am Ende des 8. Kapitels sehr deutlich. In den Versen 16 und 17 heißt es: Ich richtete mein Herz darauf, zu erkennen die Weisheit und zu schauen die Mühe, die auf Erden geschieht, dass einer weder Tag noch Nacht Schlaf bekommt in seine Augen. Und ich sah alles Tun Gottes, dass ein Mensch das Tun nicht ergründen kann, das unter der Sonne geschieht. Und je mehr der Mensch sich müht zu suchen, desto weniger findet er. Und auch wenn der Weise meint, ich weiß es, so kann er's doch nicht finden. Soweit die Verse 16 und 17. Doch jetzt noch einmal zurück zu Vers 1. Dort führt Salomo weiter aus: Hat ein Mensch zumindest ein Stück von Gottes Weisheit erfasst, so verändert ihn das, und die Härte weicht sogar aus seinem Gesicht. In Vers 1 heißt es ja, die Weisheit des Menschen lässt sein Gesicht leuchten, und die Härte seines Gesichts verändert sich. Denn der Weise hat gelernt, Gott in allem zu vertrauen. Auch gerade dann, wenn ihm die vielen Ungerechtigkeiten in dieser Welt bewusst werden, von denen in den Versen 10 bis 14 die Rede ist. Gottes Weisheit verändert Menschen. Und besonders gilt das natürlich für Jesus Christus, der ja Gottes Weisheit in Person ist. Jesus kann in das Leben eines Menschen kommen und Begeisterung, Freude und Frieden mitbringen. Jesus kann uns alles geben, was wir brauchen, um uns von unserem unbedeutenden Dasein zu befreien. Weiter nun mit den Versen 2 und 3. Salomo schreibt: achte auf das Wort des Königs. Aber wenn du einen Eid bei Gott leisten sollst, so übereile dich nicht. Geh von seinem Angesicht weg und halte dich nicht zu einer bösen Sache, denn er tut alles, was er will. Mit anderen Worten sagt Salomo, sei sorgfältig und umsichtig in dem, was du vorhast und tust, sonst gerätst du schnell in Schwierigkeiten. Vers 4. In des Königs Wort ist Gewalt, und wer darf zu ihm sagen, was machst du? In des Königs Wort ist Gewalt, das meint, das Wort des Königs ist mächtig. Ein König kann offen für das eintreten, woran er glaubt, denn er hat die Freiheit und die Macht dazu. Wie wäre es denn, wenn Sie sich, liebe Hörer, in diesem Punkt wie ein König verhalten würden? Treten Sie doch offen ein für Jesus Christus und die gute Nachricht von seiner Liebe zu den Menschen. Ich sprach einmal mit einem jungen Mann, der quer durch das Land zog. Er zählte sich zu den Hippies, also zu einem Lebensstil, der in den 1960er und 1970er Jahren bei jungen Leuten sehr beliebt war. Ich fragte ihn, warum um alles in der Welt bist du Hippie geworden? Warum kleidest du dich so, wie die Hippies es üblicherweise tun? Er sagte, Mann, ich will frei sein. Ich will die Freiheit, selbst zu entscheiden, was ich will. Ich will leben, wie es mir gefällt. Ich meinte dazu, darf ich dir diese eine Frage stellen? Wenn du andere Kleidung tragen würdest und damit zu deinen Leuten kommen würdest, würden sie dich weiterhin als einen der ihren ansehen? Er dachte einen Moment nach und antwortete, ich vermute, das würden sie nicht. Darauf ich, dann hast du offenbar nicht sehr viel Freiheit, oder? Junge Menschen meinen oft, sie müssten unbedingt von der Gruppe anerkannt werden. Daher kennen sie keine wirkliche Freiheit. Manche trinken Alkohol oder beginnen zu rauchen, nur um von der Gruppe akzeptiert zu werden. Ich fragte den jungen Mann, meinst du, ich wäre kein freier Mensch, weil ich diese Kleidung trage, die ich jetzt anhabe? Er antwortete, ja, so würde ich das sehen. Darauf erzählte ich ihm von der Freiheit, die ich habe, und dass er diese Freiheit nicht hat. Ich sagte ihm, ich würde mich nicht immer so kleiden wie gerade jetzt. Ich kann mich so anziehen, wie es mir gefällt, und das mache ich auch. Ich muss keinem Schema F folgen. Ich bin frei. Ich sagte, du und ich, wir leben in einer Welt, die sich gegen Gott auflehnt. Und jeder Einzelne lebt in dieser Auflehnung gegen Gott. Aber ich kann aufhören, mich gegen ihn aufzulehnen. Ich kann meine Knie vor Jesus Christus beugen und seine Herrschaft anerkennen. Ich kann Jesus meinen Herrn und Retter nennen. Denn er kann und will mich erretten aus meiner Trennung von Gott und der Auflehnung gegen ihn. Und das ist wirkliche Freiheit. Ich folge nicht mehr der Masse in ihrer Auflehnung Gott gegenüber, sondern ich habe mich entschieden, eine andere Richtung einzuschlagen. Junger Mann, wenn du Freiheit willst, dann wende dich an Jesus. Vertraue dich ihm an. Glaube an Jesus, denn er hat gesagt, wenn euch nun der Sohn frei macht, so seid ihr wirklich frei. Das ist Freiheit. Es ist hart für Menschen zu begreifen, dass der wohlanständige Nachbar genauso in der Auflehnung gegen Gott lebt wie der Kriminelle im Gefängnis. Auch der Mensch, der stets bemüht ist, sich anständig zu verhalten, ist abhängig von den Regeln seiner Nachbarschaft und den Verhaltensweisen, die seine Umgebung ihm vorgibt. Er ist gebunden an einen Lebensstil, der sich immer schön in der Mitte des Weges bewegt. Wir gehen weiter zu Vers 8. Der Mensch hat keine Macht, den Wind aufzuhalten, und hat keine Macht über den Tag des Todes. Und keiner bleibt verschont im Krieg, und das gottlose Treiben rettet den Gottlosen nicht. Auch der wohlanständige Mensch kann dem Tag des Todes nicht entgehen. Schließlich muss auch er sterben. Und davor rettet ihn auch nicht seine Anständigkeit. Vers 11. Weil das Urteil über böses Tun nicht sogleich ergeht, wird das Herz der Menschen voll Begier, Böses zu tun. Jesus sagte, denn aus dem Herzen kommen böse Gedanken, Mord, Ehebruch, Unzucht, Diebstahl, falsches Zeugnis, Lästerung. Das Böse kommt also aus unserem Inneren. Und wenn böses Tun nicht sogleich geahndet wird, ziehen viele Menschen nur allzu gern den Schluss, seht doch, seit Jahren begehe ich dieses Unrecht und Gott hat nichts dagegen unternommen. Doch Gott hat nur deshalb nichts unternommen, weil er geduldig ist und darauf wartet, dass sie von ihrem Unrecht ablassen und umkehren. Gott kann mit seinem Gericht warten bis zum letzten Tag der Weltgeschichte. Aber sie haben nicht so lange Zeit. In der Bibel heißt es, siehe, jetzt ist die Zeit der Gnade. Siehe, jetzt ist der Tag des Heils. Gott gibt ihnen heute die Möglichkeit, umzukehren und an seinen Sohn Jesus Christus zu glauben. Wenn sie das tun, vergibt er ihnen gern. Ob sie den morgigen Tag noch erleben werden, um zum Glauben an Gott zu kommen, kann ich ihnen nicht sagen. Gottes Ruf an sie ergeht heute, jetzt. Nutzen sie diese Chance. Noch einen Vers aus dem Kapitel 8 des Predigerbuches will ich lesen. Vers 14. Es ist eitel, was auf Erden geschieht. Es gibt Gerechte, denen geht es, als hätten sie Werke der Gottlosen getan. Und es gibt Gottlose, denen geht es, als hätten sie Werke der Gerechten getan. Ich sprach, das ist auch eitel. Salomo beobachtet Folgendes. Wenn wir uns in dieser Welt umsehen, dann könnten wir durchaus den Eindruck bekommen, es gibt kaum einen Unterschied zwischen Menschen, die auf Gott vertrauen und auf ihn hören, und denjenigen, die Gott völlig egal ist und die Unrecht tun. Die einfache Rechnung, Glaube an Gott und es geht dir gut in dieser Welt, diese einfache Gleichung geht so nicht auf. Gottlosen kann es sehr gut gehen in dieser Welt. Und umgekehrt kann es Menschen, die Gott nachfolgen, nach irdischen Maßstäben sehr schlecht ergehen. Doch das sagt ja nichts darüber aus, was in der Ewigkeit sein wird. Und darauf kommt es letzten Endes an. Der Jünger Petrus formuliert das später so. Der Gott aller Gnade aber, der euch berufen hat zu seiner ewigen Herrlichkeit in Christus Jesus, der wird euch, die ihr eine kleine Zeit leidet, aufrichten, stärken, kräftigen, gründen. Und das ist kein billiger Trost, sondern eine unumstößliche Tatsache. Es ist nicht immer leicht zu verstehen, das Buch des Predigers Salomo, doch ich hoffe, dass meine Auslegung Ihnen hilft, ein wenig mehr von diesem wertvollen Buch der Bibel zu begreifen. Seien Sie Gott befohlen und, wenn Sie mögen, bis zum nächsten Mal.